Lass uns doch mal beten. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für diese Reise durch das Buch Exodus. Und Stück für Stück erkennen wir, dass es unsere eigene Reise immer wieder auch ist. Und so beten wir auch für uns, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Uns, ja, ermutigst, aber auch ermahnst und korrigierst, wo es nötig ist. Herr, schenk dazu bitte. Ja, gerade wenn wir solchen Texten begegnen, immer wieder auch ganz viel Geduld und Weisheit, ein gutes Ohr im Herz zum Hören, Herr. Amen. In der heutigen Predigt geht es um Götzendienst. Götzendienst ist ein komisches Wort, ein erklärungsbedürftiges Wort, oder nicht? Was ist das erste Bild, was dir jetzt vor deinem inneren Kinoauge aufgeht, wenn du das Wort Götze hörst? Götze. Okay, was ist das? Ein kanadischer Gott. Okay, du hast da so ein Bild vor Augen auch, wie so eine Statue, die man gefunden hat, archäologisch. Ja. Was oft in den Sinn kommt, sind, das kennen wir vielleicht noch von fernöstlichen Religionen, Hinduismus, viele Statuen, bunte, goldene Statuen. Vielleicht hat der ein oder andere auch an diesen Götze gedacht. Ist ja auch das Jahr der WM. Ich dachte, was zum Schmunzeln am Anfang. Um ihn geht es nicht. Auf keinen Fall. Wobei auch Fußball, Gott, ja schon auch manchmal was mit Götzendienst zu tun haben könnte. In diesen großen Stadien wird ja religiös der Fußballgott verehrt. Aber gut. Götze kommt sprachlich gesehen von Gott. Also von dem Wort Gott. Es ist eigentlich eine Verniedlichung. So wie Haus, Häusle, Maus, Mäusle oder so. Gott, Götze, Göttle. Ach, Göttchen. Ja, ein kleiner Gott, den man in die Hosentasche stecken kann. Eine Verniedlichung von Gott, ein Ersatzgott. Und viele von euch denken jetzt vielleicht, dass das gar kein Thema ist für mich. Ich bin ja nicht mehr in so einer fernöstlichen Kultur. Ich bin auch nicht in einer präaufgeklärten Kultur. Ich schnitze mir jetzt keine Statue an kein Talisman und neig mich vor dem nieder oder so. Aber ich möchte gleich zu Beginn betonen, bevor wir in diese Geschichte einsteigen, dass ich davon überzeugt bin, dass dieses Thema hochrelevant ist für dich und mich, für uns in unserer Gesellschaft, in dieser modernen Welt. Und auch wir haben unzählige Götzen, kleine Ersatzgötter, die auch uns versuchen und auch uns immer wieder mit ihrem Glanz, ja, in ihren Bann ziehen, so dass wir sie anbeten. Das ist eine Gefahr für uns alle. Deswegen gehe ich sogar so weit, dass ich denke, dass nicht umsonst das erste und zweite Gebot der 10 Gebote lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und du sollst dir kein Bild machen und dieses Bild anbeten von diesem Gott, von diesem Göttchen. Der Reformator Johannes Calvin hat einmal sehr treffend und anschaulich etwas gesagt und ich habe dann KI gebeten, ein Bild daraus zu generieren. Ich habe mich mal versucht. Und er hat nämlich gesagt, das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Da raucht's aus den Arterien oder, ja, und unten wird was fabriziert. Das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Ein Götze ist also nicht nur oder kann nicht nur ein Stück Holz sein oder Gold, irgendwas Materielles sein, sondern alles das, was wir Menschen produzieren mit unseren Händen, aber auch mit unserem Herzen und das dann an die Stelle Gottes gesetzt wird. Es ist all das, wovon wir Menschen uns ultimativ Hoffnung wünschen, ultimativ Erfüllung, Segen und Glück erwarten, ein Glücksbringer. Eine heilige Kuh, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und so gesehen kann alles ein Götze werden, ein Abgott. Wir Menschen schaffen es doch tatsächlich, so viele wunderbare, schöne Gaben, die Gott uns schenkt, zu nehmen und sie an die Stelle des Gebers zu setzen und diese Gabe nun zu verehren. Anstelle des Gebers, der dahinter ist. Das ist eine Vertauschung von dem Anbetungsobjekt, könnte man sagen. Und das ist das, wie Paulus auch Götzendienst definiert in Römer Kapitel 1. An die Stelle des ewigen Gottes in seiner Herrlichkeit setzten sie Bilder von sterblichen Menschen, von Vögeln, vierfüßigen, kriechenden Tieren. Also er hat jetzt auch schon hier so diese Götterstatuenwelt der römischen Zeit und der heidnischen Zeit so da vor Augen. Aber es geht eben weiter. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit Lügen. Sie beteten das Geschaffene an und verehrten das anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Götzendienst ist ein Tauschgeschäft. Und wir sind Vertauschungsprofis. Dabei geht es eben nicht nur um Tierbilder oder um solche Statuen, sondern eben auch alles, was unser Herz so produzieren kann. Und wenn wir sagen, der Mensch, der bietet gerne das an, was geschaffen ist, dann ist er das Schönste, was Gott geschaffen hat, wenn du rechts und links guckst oder dich selber anschaust, der Mensch als Krone der Schöpfung, wie man so schön sagt. Deswegen liegt es auf der Hand, dass der Mensch anfängt, statt Gott Menschen anzubeten, sich selbst zum Beispiel erstmal anzubeten, in einem religiösen Selbstoptimierungswahn oder beim Vergöttern seines Körpers, einem Fitnesskult zu huldigen. Aber wir vergöttern gerne auch andere Menschen, verehren Idole. Idole, Englisch, Idol, ein Bild, ein Abbild, ein Götze. Wir schauen auf und erwarten von Menschen, was nur Gott uns schenken kann, von Politikern, von charismatischen Führungspersonen, selbst von Predigern, von Pastoren, von Leitern, von Influencern, von Stars oder von unserem Partner, den wir als die Angebetete bezeichnen, den Angebeteten. Oder unsere Kinder können wir vergöttern. Natürlich ist auch der Geld- und Mammon-Gott immer noch ein beliebter materieller Gott, den unser Herz produziert. Alles, was glänzt und blinkt, hat immer noch ein großes Ansehen bei uns Menschen. Mehr Geld auf dem Konto, mehr Zeug im Haus, mehr Wohlstand, noch schöneres, schnelleres Auto, was auch immer. Dieser Konsumgott bleibt beliebt. Aber Achtung, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Wir Menschen, wir können auch unsere Leistung vergöttern, unsere Karriere, unsere sportlichen Ambitionen, verbunden mit der Anerkennung, dass Menschen sagen, wow, ja, Macht- und Ruhmpositionen kann für uns oberste Priorität sein und ein Altar, auf dem wir bereit sind, alles andere zu opfern. Wir können auch unsere Meinungen vergöttern, unsere Überzeugungen, unsere politischen Einstellungen und Hoffnungen. Ja, sogar als Christen können wir unsere Gemeinde vergöttern, unsere Spiritualität, unsere Ausrichtung, unser Gemeindeverständnis. Es gibt leider fast nichts, was wir Menschen nicht pervertieren können. Pervertieren heißt umdrehen, vertauschen. Mit diesen Gedanken möchte ich eben uns bewusst machen, dass wenn wir jetzt diesen Text lesen, dass wir nicht denken, die dumme Israeliten, die da tanzen da rum um eine heilige Kuh rum und das hat nichts mit mir zu tun. Es hat sehr wohl etwas mit uns zu tun. Unser Herz ist und bleibt eine Götzenfabrik. Was ist deine heilige Kuh aktuell? Vielleicht hast du auch dieses Bild vor Augen gehabt, als ich gefragt habe, was für ein Bild auftaucht. Das ist ja das, was man denkt, was hier ist. Ja, in der Vorbereitung ist mir dieses Goldochsen in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht warum, es ist eines meiner Lieblingsbiere, das ich erst hier kennengelernt habe. Ulms flüssiges Gold hat natürlich was mit der Wirtschaft zu tun zum goldenen Ochsen, also nicht wirklich was mit der Geschichte, aber irgendwie spannend, dass es da auf jeder Bierflasche draufklickt. Dieses Bild ist das, was sehr dem aus dem Text am nächsten kommt. Und eigentlich ist es krass, weil ich jetzt so ein bisschen flapsig, lustig auch mit Götze, mit Goldochsen versucht habe, hier einzuführen in dieses Thema. Aber Bernhard, du hast es auch schon angesprochen in diesem Text, wird es am Ende auch ziemlich ungemütlich, unangenehm, unverständlich ernst. Denn Götzendienst, das sehen wir dann auch, ist eine todernste Angelegenheit. Und ich denke, Exodus 32, dieser Abschnitt, den ich gleich mit uns lesen werde nochmal, möchte uns auch warnen. eindringlich scharf warnen vor dem, was in unserem Herzen passieren kann, vor diesem Tauschgeschäft. Paulus sagt, dass das, was geschrieben ist in der Bibel im Volk Israel, ein Vorbild für uns ist. Im 1. Korintherbrief Kapitel 10. Das ist geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Das widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf dass sie das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Darum, meine Lieben, flieht dem Götzendienst. Eine Warnung, die also auch heute uns noch ging. Es ist ein Negativvorbild, ein Antibild für uns heute. Also, kommen wir mal zur Geschichte. Wo waren wir denn? Ich habe es ja schon mit den Kindern erklärt. Wir waren gerade noch an diesem heiligen Berg. Gerade noch hat man die Stimme Gottes aus der Wolke gehört und Gott begegnet seinem Volk. Und gerade ist Mose in der Herrlichkeit Gottes, ja schön für ihn, mit seinem Schreibblock und die Gebote aufschreibend und die Bauanleitung für die Stiftshütte aufschreibend, wie wir letzte Woche gehört haben. Also, liebes Volk am Fuße des Bergs, ich bin dann mal weg. Ihr wartet hier, solange ich mit Gott rede. Und nun versetzt euch in die Situation des Volkes hinein. Wie muss es ihnen gegangen sein? Die ersten Tage wahrscheinlich noch so, jede Augen auf den Berg gerichtet. Oh, kommt der da wieder? Da bewegt sich was. Ah, nee, war doch nur ein Stein, der da runtergerollt ist. Oh, spannend, was passiert da? Wann kommt Mose wieder und sagt uns, wie es weitergeht? Nach einer Woche vielleicht, man kennt's, geht man langsam zur gewohnten Routine über. Ah ja, da oben, da donnert's und brummt's. Mose ist halt da oben mit Gott. Keine Ahnung. Gut für ihn. Nach einiger Zeit vielleicht, nach 2-3 Wochen, ob der überhaupt noch da oben ist? Was ist eigentlich mit dem passiert? Wo bleibt denn der da? Hat er sich vielleicht aus dem Staub gemacht? Ist er vielleicht verstorben in der Heiligkeit Gottes? Wer weiß? Nein, wir warten einfach noch ein bisschen. Nach einem Monat, wie muss es ihnen gegangen sein? Nach 30 Tagen, nach 40 Tagen warten, aushalten in der ungewissen, unsicheren Situation. Man kann sich vorstellen, dass das Gerede anfing. Ja, das wird doch gar nichts mehr. Da kommt er nicht mehr runter von dem Berg. Mal ehrlich, wie lange sollen wir hier noch rumhocken in unseren Zelten? Müssen wir nicht mal langsam weitergehen? Schön für Mose, wenn er da oben Gott sieht und mit ihm redet. Wir sehen hier gar nichts. Wir haben nichts in der Hand. Wir haben nichts zum Anfassen. Wisst ihr noch, in Ägypten, da hatten die immer so schöne, goldene Statuen zum Anfassen. Götter zum Anfassen. Und all das mündet in Vers 1 oder in das 32. Kapitel, wo es heißt: Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron, du bist jetzt der Drücker, du bist der zweite Mann. Mose ist weg. Wie machen wir weiter? Mach du uns einen Gott, bau uns einen Gott. Und Aaron als treuer Stellvertreter von Mose, der ja auch alles gehört hat und erlebt hat, wie Gott führt und die 10 Gebote gibt, hat natürlich gesagt: Sag mal, was fällt euch denn ein? Das kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass wir hier irgendwie anfangen, Götzen zu bauen. Hat doch Gott als allererstes gesagt, wichtigste Punkt: Wie könnt ihr es wagen? Leider nicht. Er gab dem Druck der Menschen nach und Aaron sprach zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe und Ohrringen an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne, eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen, er, Aaron, und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Später, als Mose Aaron dann darauf anspricht und ihn zurechtweist, da sagt Aaron sowas wie: Das böse Volk hat mich gedrängt. Mose, du weißt, wie halsstarrig und böse die sind. Ich konnte ja nicht anders. Sie gaben mir das Gold, ich warf's ins Feuer und blupp, schuppdiwupp, kam da ein Kalb heraus. Und sie, das Volk, sprachen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist das Fest des Herrn. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzten sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Nicht nur hatten sie sich ihren eigenen Gott selbst gebaut, sie haben auch ihren eigenen Gottesdienst selbst gebaut. Götzendienst, die opfern und danken jetzt dieser Statue dafür, dass sie sie aus Ägyptenland gebracht hat, die sie gerade gebaut haben, und erwarten schon ihr Hoffnung, Hilfe, geben ihr Dank und beten sie an. Und dazu gibt es ein, na, wie wir heute sagen würden, ein Fress- und Saufgelage. Sie trieben ihre Lust, hat auch den Klang einer sexuellen Orgie. Eben noch war das Volk in Sklaverei. Gott redete und Gott rettete mit starker Hand durch das Rote Meer. Sie sangen Loblieder für Gott, für die Befreiung. Er hatte sie gerettet. Eben noch sahen sie die Wolkensäule vor sich, wie Gott sie führt durch die Wüste. Eben noch sahen sie den strahlenden Abglanz der Herrlichkeit Gottes auf diesem Berg und wie Gott sprach zu ihnen und ihnen die 10 Gebote gab. Und eben noch hatten sie Gottes Stimme gehört und dann geantwortet, 2. Mose 19, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Halleluja, Gott. Wir wollen dir nachfolgen und gehorchen und dein Volk sein. Und nun, so schnell der Bund geschlossen wurde, wurde er wieder gebrochen und liegt da am Boden wie ein Scherbenhaufen, später auch, als Mose zurückkommt, buchstäblich zerschellen die Gebote am Boden und es bleibt nichts übrig als ein Scherbenhaufen. Es ist traurig und tragisch, oder nicht? Spürt ihr diese Tragik in diesem Text? Schmerzhaft, wie wenn ein frisch vermählter Ehepartner noch während der Hochzeitsreise seinen Partner mit einem anderen im Bett antrifft. Ja, das Volk Israel geht Gott fremd in den Flitterwochen. Und das mit einem grasfressenden, blökenden, nach Kuh stinkendem, selbstgebastelten Gott. Aber Hauptsache, er ist Gold und glänzt. So sind wir Menschen. Und das ist eine traurige Konsequenz, die wir dann eben in diesem Text auch sehen. Dieses Huldigen ist ein Bundesbruch mit Gott und keine lapidare Nebensächlichkeit. Wir sehen die todernsten Konsequenzen eben in dieser Gerichtshandlung, dass 3000 Menschen ihr Leben lassen an diesem Tag, dass Götzendienst ins Verderben führt, ist die Botschaft, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. So unangenehm und unverständlich und schwierig ist, zu lesen ist, zu hören ist und zu predigen ist. Darf ich euch das nicht verschweigen und kleinreden? Wir sehen aber auch, dass es einen Mittler braucht. Einen, der den Scherbenhaufen wieder zusammenkleben kann. Einer, der wieder Heilungen bringt und den Bruch wiederherstellt. Mose wieder das ganze Zeit wieder hoch und runter geht, auch in diesem Kapitel mit Gott vermittelt. Als ein Bild für Jesus Christus. Und wir sehen hier, dass Gott zu Recht das ganze Volk hätte jetzt eigentlich auslöschen können. Was soll ich mit so einem halsstarrigen Volk? Hatte aber nicht, sondern er ist selber seinem Teil der Bundesversprechen weiterhin treu geblieben und hat immer wieder einen Neuanfang geschafft mit dem Volk. Jetzt könntet ihr vielleicht da sitzen und so wie ich denken, wie dumm kann man eigentlich sein? In den Flitterwochen. 40 Tage. Eben noch, Halleluja, ja Gott, wir lieben dich, wir tun alles, was du willst. Die erste Krise kommt, versagt. Wie kann man so dumm sein? Ich erinnere an die Warnung von Paulus. Wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Und wenn wir jetzt hier sitzen und denken, wie dumm kann man sein, müssen wir uns selbst fragen. Geht's uns nicht auch oft so? Ist das nicht unsere Geschichte wieder, in die wir mit hineingenommen werden? Stehen wir nicht auch in der Gefahr, in unserem Herzen Gott untreu zu werden, gerade dann, wenn es mal wieder länger dauert? Gerade dann, wenn Gott scheinbar fern ist. Ich sag scheinbar, weil wo war er denn? Er war mit Mose in der Nähe Gottes und hat gerade mit Mose drüber gesprochen, dass Gott sogar wohnen will mit ihnen unterm Volk. Gerade hat Gott Pläne geschmiedet, wie er noch näher beim Volk sein kann. Und uns dauert's zu lang. Wir sehen nur auf unsere Situation und werden unruhig und scharren mit den Füßen, weil wir nicht sehen, was wir uns wünschen, weil wir nicht bekommen, was wir uns erhoffen, weil es nicht kommt, wie wir es erwartet haben, weil es anders läuft, als wir denken, weil Gott wieder einmal unsere Pläne durchkreuzt, die wir uns so schön zurechtgelegt haben. Wie ist es bei dir aktuell? Sprich dich das an? Ich wünsche mir schon so lange ein Eingreifen Gottes. Ich bin schon so lange krank. Wann greift Gott ein? Ich bin schon so lange bete ich für Veränderungen. Es passiert nichts. Ich sehe nichts. Ich warte schon so lange auf einen Partner. Ich warte schon so lange darauf, ein Kind zu bekommen. Wir wollen was sehen. Wir wollen was zum Anfassen. Jetzt. Wir brauchen es jetzt und können nicht mehr länger warten. Wir brauchen schnelle Ergebnisse. Und wenn sie nicht kommen und nicht zu der Zeit, wie ich es mir vorstelle, dann ist die Geduld irgendwann am Ende und ich muss selbst Hand anlegen. Ach Gottchen, dann muss eben ein Ersatzgott her. Merkt ihr es, wie in unseren Herzen ein Kampf tobt? Ein Kampf um den Thron auf unserem Herzen. Und dieser Kampf ist besonders dann herausfordernd in Krisenzeiten. Ein Kampf um den Thron in unseren Herzen, wie es auch Stephanus in seiner Predigt rückwirkend eben formuliert hat. Seht ihr das? Sie wandten sich in ihren Herzen wieder Ägypten zu. Und dann sprachen sie Mose, Aaron, mach uns einen Gott. Es begann im Herzen, durch die Gedanken, durch die Zweifel, die nagen. Es war doch nicht von heute auf morgen. Es hat sich eingeschlichen und Stück für Stück Raum eingenommen, mehr Raum eingenommen, bis dann irgendwann, jetzt brauche ich aber diesen Götzen. Und jetzt müssen wir das Gold gießen und jetzt wird es praktisch. Das Neue Testament rät uns und ruft uns dazu auf, dass Christus allein der Herr ist und dass wir ihn in unserem Herzen heilig halten sollen. Das heißt, dass wir unser Herz behüten müssen und Gott darum bitten müssen, dass er es behütet, dass er auf dem Thron bleibt und nicht andere Dinge da die Oberhand gewinnen. Es geht ja nicht drum, auch Partnerschaften oder andere Dinge, Gesundheit zu verteufeln. Darum geht es nicht. Es geht darum, wer sitzt auf dem Thron, wer und wem gebührt der erste Platz. Und deswegen möchte ich einfach schließen mit ein paar Herzensfragen. Für dich, für uns. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns dessen bewusst sind, diesen Kampf bewusst sind. Und dass wir selber uns reflektieren und fragen, was sind denn eigentlich meine heiligen Kühe, wo ich kurz davor bin, in Gold zu gießen, wo ich vielleicht sogar schon drumherum tanze. Und meine, es ist ein Fest für den Herrn. Die gute Nachricht ist, obwohl wir Vertauschungsprofis sind, ist Gott ein Vergebungsprofi. Und wenn wir zu ihm kommen, in Demut, dann hält er fest an seinem Bund in Christus und vergibt uns. Und wir können einen Umtausch vollziehen, sozusagen wieder. Aber dazu braucht es Ehrlichkeit, Reflexion, ein demütiges Herz, ein ehrliches Gebet. Und dazu möchte ich euch einladen, einen Moment der Stille. Ich habe ein paar Fragen, wo ihr drüber nachdenken könnt kurz. Und dann lade ich ein, dass wir miteinander noch einmal ein Lied singen, um Jesus Christus, unseren Herrn, in unserem Herzen heilig zu halten. Wir werden stille. Woran denkst du vor dem Schlafengehen als letztes? Und wenn du aufstehst, als erstes. Wo hat sich etwas in dein Herz gedrängt, das zu viel Fokus, Energie, Raum und Ressourcen einnimmt auf Kosten deines Glaubens? Wen oder was überforderst du aktuell, vielleicht auch dich selbst? Wen oder was überforderst du aktuell, weil du dir etwas erwartest, das nur Gott geben kann? Wo spürst du genau, dass du eigentlich geduldig warten müsstest, aber du schon ungeduldig mit den Füßen scharrst und kurz davor bist, Kompromisse einzugehen. Welchen Götzen möchtest du am liebsten umstoßen von diesem Thron in deinem Herzen und Jesus bitten, dass er sich wieder draufsetzt?